Die Lesung für heute steht in Philipper 1, die Verse 18 bis 26. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Deshalb bin ich überzeugt, ja, ich weiß, ich werde am Leben und euch allen erhalten bleiben. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritt macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Ich werde euch noch viel mehr Grund geben, auf Jesus Christus stolz zu sein, dann, wenn ich wieder bei euch bin.
Ich spreche zu Beginn der Predigt ein Gebet. Danke, guter Gott, für diesen Text, den Paulus da geschrieben hat, für diesen nicht einfachen Text. Und ich bitte dich um deinen Geist, dass du uns zeigst, was wir damit anfangen können, hier und heute und für uns. Danke für deine Gegenwart und danke auch für deine Gegenwart jetzt hier in diesem Raum. Mach das ein bisschen tiefer, genau. So. Wir haben heute ein kleines Kreativangebot aufgebaut für klein und groß und heute haben wir da hinten einen Tisch stehen, da ist ein Puzzle drauf. Das dürft ihr auch gerne machen jetzt während der Predigt, also bitte keine Hemmung, ihr dürft euch gerne einen Stuhl nehmen und euch dazu hinsetzen, also falls es euch irgendwie in der Predigt zu langweilig wird oder vielleicht auch, weil ihr euch besser konzentrieren könnt dann auf die Predigt. Nur zu, das ist ein nettes Puzzle mit einer Weltkarte und der Sinn des Ganzen erschließt sich dann hoffentlich im Lauf der Predigt. Ja, der Sinn des Ganzen, um den geht es ja heute. Ist kein leichter Text, den wir heute haben. Ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt fühlt, nachdem ihr den hier gehört habt. Denn hier denkt jemand darüber nach, was besser ist, leben oder sterben. Das ist ganz schön krass. Ja. Und dann heißt diese ganze Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, auch noch Anstiftung zur Freude. Das ist diese Reihe über den Philipperbrief, haben wir genannt Anstiftung zur Freude, weil einfach ganz oft von Freude darin die Rede ist. Also ganz offensichtlich muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wie das alles zusammenpasst. Wir befinden uns hier im Philipperbrief. Es ist einer der letzten Briefe von Paulus und er wurde geschrieben in einer wirklich prekären, krassen Situation. Paulus saß damals im Gefängnis oder im Hausarrest, höchstwahrscheinlich in Rom. Vermutlich ist er dort dann auch nicht herausgekommen. Das erfahren wir nicht aus der Bibel, was am Ende mit Paulus passiert ist, aber überliefert ist, dass er in Rom hingerichtet wurde. Das hat er wohl auch schon geahnt, als er das hier schreibt, dass es für ihn so ausgehen könnte. Das heißt, er steckt in einer maximal belastenden Situation. Er hatte wohl einigermaßen angenehme Haftbedingungen. Er darf in einer Wohnung sein, hat regelmäßig Kontakt zu Besuchern, aber er ist nicht frei. Er ist dort festgesetzt. Er kann nicht mehr im ganzen Mittelmeerraum rumreisen, wie er es jahrelang gemacht hat. Er kann nicht mehr hier in der Synagoge und hier in der Halle predigen und mit Menschen diskutieren, so wie es die ganze Zeit über so sein Ding war. Der ist jetzt begrenzt auf seine vier Wände und auf die paar Menschen, mit denen er da in Kontakt kommt und kann nur noch zuschauen, was da draußen passiert. Er kann nicht mehr selber eingreifen. In der Passage, die gleich vor diesem Text kommt, im Philipperbrief, da schreibt er ja so ganz untypisch für sich eigentlich. Da sagt er so, ich freue mich, wenn Christus verkündigt wird. Und sei es auch aus ganz fürchterlichen, egoistischen Beweggründen. Also da weiß man dann nicht so recht, ist das schon irgendwie Altersweisheit bei Paulus oder ist das einfach so schlicht die Resignation, so sollen die Deppen halt reden, ich kann es ja nicht verhindern. In so einer Situation können eigentlich einem schon solche Gedanken kommen, wie wir sie hier lesen. Er hat so den möglichen Tod vor Augen und da kann man sich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, dass es bald zu Ende ist. Und man merkt so diese Zerrissenheit bei Paulus. Soll er jetzt den Tod als Freund begrüßen? Also, auch das ist natürlich ein Gedanke, bei dem es einen eher fröstet. Also, ist diese Todessehnsucht wirklich ein hilfreicher Gedanke? Damit auseinandergesetzt haben sich ja schon viele. Ja, nicht nur Shakespeare im Hamlet. Ich habe der Predigt auch den Titel gegeben, Sein oder Nichtsein. Ist also ein ganz großer Klassiker, gerade auch dieser Abschnitt aus dem Hamlet. Und ich zitiere mal ein bisschen die Schlegel-Übersetzung, die ist ja wunderbar im Deutschen. Also ich zitiere mal leicht gekürzt. Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder im Widerstand zu enden. Sterben, schlafen, nichts weiter. Nur, dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Bei Hamlet ist es hier das Nichtwissen, was danach kommt, was ihn vom Tod abhält. Ja, also die Furcht vor dem unentdeckten Land, aus dem keiner wiederkommt. Das Bewusstsein macht feige aus uns allen. So heißt es bei Shakespeare. Ja, dann lieber doch das Leben weiter ertragen, als irgendwo zu landen, wo man nicht weiß, was kommt. Bei Paulus fällt gerade diese Art der Feigheit weg. Und Paulus ist sich ja felsenfest sicher, dass da noch was kommt und was dann kommt. Und er wäre dann bei Christus, und was kann ein Besseres passieren, als so schnell wie möglich bei Christus in der Herrlichkeit zu sein? Was soll man da noch länger dieses Jammertal hier ertragen? Es ist verlockend. Und Paulus hat da richtig Lust drauf. Das ist tatsächlich das Wort, das hier steht. Ich habe Lust, mich von allem hier zu lösen, schreibt Paulus. Der Tod wäre durchaus sein Freund, denn danach wird es für ihn ja umso besser. Das Sterben ist für mich ein Gewinn, sagt er hier. Also diese Hemmung, wie sie Hamlet da hat in dem Theaterstück, die fehlt bei Paulus. Es ist ja also schon mal nicht die Angst vor dem Tod, die ihn dazu bringt, das Weiterleben als das Bessere anzusehen. Das Sterben ist für Paulus ein Gewinn, sagt er. Da war er in der Antike aber gar nicht der Einzige, der das so sieht. Im Alten Testament gibt es ein paar Figuren, die sich den Tod herbei wünschen. Der Prophet Jona war so einer. Als Gott da so ganz anders reagiert als gedacht und als Jona so seine Mission als gescheitert betrachtet. Oder Hiob, dem so wirklich alles an Unglück passiert, was man sich ausdenken kann. Der sehnt sich auch nach dem Tod. Aber es ist eher selten im Judentum. So ein Todesmensch ist insgesamt im Alten Testament und auch im Judentum eher verpönt. Und dort im Alten Orient geht's, wenn sowas vorkommt, auch eher um den Wunsch, so die eigene verlorene Ehre wiederherzustellen durch den eigenen Tod. Ist so ein Motiv, was uns auch in anderen Kulturen begegnet. Im alten Japan gab's da das Seppuku. Hat man lange Harakiri genannt, soll man heute nicht mehr sagen. Aber ach, da ging es ja genau darum, durch den eigenen Tod die eigene Ehre wiederherzustellen. Wenn man so total versagt hat, wenn man sein Gesicht verloren hat, da kann man dann wenigstens posthum den eigenen Ruf retten, indem man sein Leben selber beendet. Scheint irgendwie so eine kulturübergreifende Idee zu sein. Und dann finden wir in der griechischen Antike tatsächlich öfter den Gedanken, dass das Sterben ein Gewinn ist. Das ist schon fast ein geflügeltes Wort. Das scheint sich gar nicht Paulus selber ausgedacht zu haben, sondern diesen Gedanken gab es schon. Weiterer Klassiker, Antigone, Theaterstück von Sophokles. Bei Antigone wird das Zitat in den Mund gelegt, wenn ich vor der Zeit schon sterbe, nenne ich dies Gewinn. Antigone war ja diese Frau, die sich dafür einsetzt, die Leiche ihres Bruders zu bestatten, obwohl der König Kreon das verboten hat. Sie ist dort also diese Figur, die das höhere moralische Gesetz verteidigt. Sie stirbt als solche diesen Heldentod, der so eine moralische Überlegenheit demonstriert. So typisch Tragödie. Ganz ähnlich hat aber auch Sokrates davon gesprochen, dass der Tod ein Gewinn sei. Sokrates ist ja auf eine Art ganz konkret einen ganz ähnlichen Tod gestorben, wie in der Antigone im Theaterstück stirbt. So der Heldentod der moralisch überlegenen Gestalt bei Sokrates, der hat das tatsächlich so umgesetzt. Und seltsamerweise ist er nun das genau das Gegenteil von dem, was wir eben hatten. Also der Tod als Gewinn nicht für den Menschen, der in Schande geraten ist, sondern diesmal auch für einen, der so auf der richtigen Seite der Moral steht. Das so war so ein Grund zu sterben. Und dann gibt's natürlich so bei uns im Christentum die Tradition der Märtyrer. Davon gab es zur Zeit des Paulus schon unzählige. Der hat ja als junger Mann etliche davon selber produziert. Also Paulus hat ja die Christen verfolgt bis aufs Blut und hat einen wieder einen Tod geschickt. Und er hat das miterlebt, wie die in den Tod gegangen sind. Dass die lieber gestorben sind, als ihrem Glauben abzuschwören. Und er hat auch die Zuversicht miterlebt, mit der diese Leute in den Tod gegangen sind. Das ist das, was er jetzt selber hier hat. Da hat er das her. Ja, Sterben ist ein Gewinn, weil du nachher bei Christus bist. Es heißt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das gilt bis heute. Dass da, wo Menschen für ihren Glauben sterben, das in der Regel dazu führt, dass sich das Christentum dort umso stärker ausbreitet. Uns fallen sicher auch ein paar Christen ein, die vor gar nicht so langer Zeit einen unnatürlichen Tod gestorben sind. Dietrich Bonhoeffer, ja, Martin Luther King. Es sind Leute, die uns heute noch inspirieren durch diese Kompromisslosigkeit und diese Furchtlosigkeit von dem Tod. Deren Tod hat tatsächlich etwas Positives bewirkt. Also lauter gute Gründe zu sterben, könnte man fast meinen. Aber Paulus widerspricht mir ganz deutlich und ich schließe mich denen an. Und ich möchte mal kurz darstellen, warum das alles keine guten Gründe sind zu sterben. Und ich möchte dann noch den einzigen wirklich guten Grund daneben stellen, warum es sinnvoller ist, am Leben zu bleiben, von dem Paulus hier auch spricht. Also warum die genannten Gründe für Christen keine guten Gründe zum Sterben sind, die Begründung dafür liefert uns jeweils Jesus. Ja, er ist ja derjenige, der für unser Versagen, unsere Stande gestorben ist. Das müssen wir nicht selber tun. Das ist alles in seinem Tod aufgehoben und wir sind dadurch gerechtfertigt und in unserer Ehre wiederhergestellt und wir dürfen dabei am Leben bleiben. Jesus ist aber auch der Einzige, der als moralisch einwandfreier Mensch gestorben ist. So als Tod, als Indiz für die eigene Tugendhaftigkeit, das eignet sich für uns auch nicht wirklich. Der Einzige, der das war, ist Jesus. Und jetzt so unsere Märtyrer, die für Christus gestorben sind, also die sind ja gerade wegen ihres Glaubens gestorben und haben dadurch viel bewegt. Und dieses für Christus zu sterben hat ja tatsächlich eine lange Tradition, aber das Entscheidende daran ist, diese Menschen haben den Tod nicht absichtlich gesucht. Die hatten keine Angst davor, weil sie wussten, dass nach dem Tod ein neues Leben kommt. Aber es ging ihnen nicht um den Tod, sondern um das Leben. Jesus ist gestorben, um anschließend wieder lebendig zu werden. Und das Wesentliche am Christentum ist nicht das Sterben, sondern das Leben. Jesus ist ja nach seinem Tod wieder auferstanden, hat nochmal eine ganze Weile auf der Erde gelebt. Er hätte sich auch gleich vom Grab in den Himmel hinaufbieben können. Aber er wollte, dass klar ist, dass es um das Leben geht. Um echtes, neues Leben auf der Erde. Der Ort Gottes unter den Menschen ist und bleibt diese Welt, hat jemand geschrieben. Und damit kommen wir dann zu dem einen guten Grund, am Leben zu bleiben, wie ihn Paulus hier ausführt. Er schreibt, dass es notwendig ist, am Leben zu bleiben. Das klingt jetzt spontan nicht wirklich freudig. So, ist halt notwendig, dass ich hier bleibe, wenn es denn sein muss. Ich glaube, hier ist was anderes gemeint. Aristoteles hat mal gesagt, notwendig wird etwas genannt, ohne dass das Leben nicht möglich ist. Notwendig wird etwas genannt, ohne dass das Leben nicht möglich ist. Es ist notwendig, dass Paulus am Leben bleibt, weil er noch gebraucht wird, was für andere Menschen nötig ist. Es ist nötig einfach deswegen, weil er ein Mensch ist. Also Paulus wusste natürlich, dass speziell er selber so über ein bestimmtes Wissen und über bestimmte Fähigkeiten verfügt, die für andere super wichtig waren. Er konnte auch immer noch Briefe schreiben und sich äußern und seine Meinung zu Dingen kundtun und Menschen ermutigen, dadurch die Sache Christi voranbringen. Davon profitieren wir ja bis heute, dass wir diese Briefe haben, die so voller Weisheit stecken. Das war aber noch nicht alles. Es war nicht nur notwendig, dass Paulus am Leben bleibt, weil er so viel beizutragen hatte, sondern auch einfach deswegen, weil sein bloßes Dasein und seine Präsenz Freude geweckt hat. Das bloße Wissen, dieser Mensch ist noch da, Paulus ist gefangen, aber er lebt. Er spürt unsere Gebete und wir sind mit ihm verbunden. Das hat wirklich Freude bewirkt bei den Christen, die mit ihm Kontakt hatten. In dem drin steckt so ein allgemeines Prinzip. Nämlich der Mensch, und das heißt jeder Mensch, ist ja kein autonomes Einzelwesen. Jeder Mensch ist auf Verbindung hin angelegt. Von Anfang an, das sagt auch die Psychologie, so von Anfang an sind wir alle darauf gepolt, den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen. Und das ist auch essentiell für unsere seelische Gesundheit. Viktor Frankl hat mal im Zusammenhang mit solchen Todesgedanken gesagt, die Frage darf nicht lauten, was habe ich vom Leben noch zu erwarten, sondern was erwartet das Leben von mir? Nochmal, nicht was habe ich vom Leben noch zu erwarten, sondern was erwartet das Leben von mir? Denn jeder Mensch ist ein Teil der Menschheit. Und das Christen glauben ja auch, dass jeder Mensch das Abbild Gottes ist. Und jeder Mensch trägt durch sein bloßes Dasein dazu bei, dass die Menschheit, also die Gesamtheit von uns allen, dass die ein Ganzes ergibt. Wenn ein Mensch stirbt, fehlt ein Teil. Hier kommt ein weiterer Klassiker, ein Gedicht von John Bonn. Ich habe das auf einem Zettel extra. Ich lese es mal vor. Es ist ein uraltes Gedicht. John Bonn hat so 16. 17. Jahrhundert gelebt. Niemand lebt als Insel, einsam für sich selbst. Jeder gehört zum Ganzen, ist Teil des Kontinents. Jede weggespülte Scholle lässt Europa schrumpfen, als wenn's eine Düne wäre oder eines Freundes Farm oder deine eigene Habe. Jeder Tod ist mein Verlust, da ich Teil der Menschen bin. Frage bitte niemals, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst. Jetzt wird natürlich auch so langsam klar, was das Puzzle da hinten soll. Ja, jeder von uns ist so ein Puzzleteil. Wenn eins fehlt, dann fehlt dem Ganzen was. Und es fällt sofort auf, wenn da ein Teil fehlt in so einem Puzzle. Oder positiv ausgedrückt, jeder von uns macht die Welt ein bisschen ganzer. Also als Gemeinde hier lässt sich ja das besonders gut nachvollziehen und darin sehe ich auch so einen grundlegenden Sinn von Gemeinde. Denn hier kann das sichtbar werden, wie alle von uns ein Teil von diesem großen Puzzle sind. Alle so ein bisschen anders geformt sind wir. Und das Interessante ist aber so, wir als Gemeinde, wir sind so ein Puzzle ohne Randstücke. So, es ist nie fertig, außenrum. Es ist nie vollständig. Es sind am Rand immer noch Platz für viele neue Puzzleteile, die man so ansetzen wird. Und umso mehr, je größer das Ganze wird, umso mehr Möglichkeiten gibt es dann wieder, wo man neue Teile anlegen kann. Also, wo neue Menschen andocken können. Das Entscheidende dabei ist auch gar nicht das, was wir hier so tun, was wir an schönen Gottesdiensten auf die Beine stellen, was wir alles so Schlaues vom Mikrofon aus hören lassen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir da sind. Wir alle tragen was bei, einfach dadurch, dass wir hier sind. Auch wenn ihr jetzt einfach nur da sitzt und nichts sagt und keinen Kuchen mitgebracht habt, auch dadurch leistet ihr einen Beitrag für die Gesamtheit. Ich finde, wir schauen immer viel zu sehr auf das, was so geleistet wird und was so produziert wird, finde ich. Da wundert es dann auch nicht, wenn Leute das Gefühl haben, dass sie ja nichts beizutragen haben. Das ist so ein Gedanke, der gerade alte Menschen in eine Todessehnsucht treiben kann, wenn sie selber nichts mehr leisten können, wenn sie einfach nur noch da liegen können und sich helfen lassen müssen. Und das ist aber auch ein Gedanke, die Leute hier davon abhalten kann, hier überhaupt in der Gemeinde zu erscheinen. So dieser Gedanke, so ach, ich habe doch nichts beizutragen, ich habe doch keine Zeit, was vorzubereiten, ich kann kein Instrument spielen oder was auch immer Leuten so einfällt. Ich glaube, es ist nicht richtig, so zu denken. Weil einfach wirklich, ihr alle leistet einen wichtigen Beitrag einfach dadurch, dass ihr hier seid. Das ist ein Riesenproblem, dass es Menschen oft nicht klar ist. Dass es einfach nur darum geht, da zu sein. Menschen geraten ja oft so in so eine Stimmung, wo dieses Bewusstsein abhanden kommt. So dieses, ich bin doch nichts wert, ich habe doch nichts beizutragen. Und dann verliert man so schnell die Verbindung zu anderen Menschen. Das ist gerade in der Depression, die viele Menschen einfach haben, immer. Da ist ja so ein Grundgefühl, und das Fiese an so einer Depression ist ja auch gerade, dass sie einen genau davon abschneidet, von dem, was eigentlich helfen könnte, nämlich die Verbindung zu anderen Menschen. Da steckt man dann plötzlich wie unter so einer Glasglocke und ist abgeschnitten von dieser Verbindung. Und das geht permanent vielen Menschen so. Ja, das ist gar nicht mal so ein November-Phänomen, sondern es geht das ganze Jahr über so, statistisch gesehen. Das ist wirklich erschreckend. Und genau deswegen habe ich hier eine kleine Hausaufgabe für euch alle. Überlegt mal, von wem in eurem Bekanntenkreis ihr lange nichts mehr gehört habt. Dann überlegt mal, welche eine Person, die es diese Woche vielleicht mal gebrauchen könnte, dass ihr einfach mal anruft und eine Nachricht absetzt und einfach fragt, wie es denn so geht. Weil diese Glasglocke, die muss man wirklich von außen durchhauen. Der Mensch, der da drin sitzt, es vielleicht gerade selber nicht schafft. Kein Mensch ist eine Insel. Ja, lasst uns gemeinsam darauf achten, dass niemand so wegdriftet. Kleine Hausaufgabe. Aber vielleicht steckt ja genau darin auch die Freude, von der Paulus schreibt. So diese Gewissheit, dass seine Mitchristinnen für ihn beten. Und die Gewissheit, dass Gott da ist, bei ihm und bei den anderen. Und die Gewissheit, dass da eine Zukunft ist. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, das heißt es am Anfang von dem Text heute. Das heißt, es geht weiter. Obwohl sein Leben äußerlich vielleicht gerade zum Stillstand gekommen ist, aber diese göttliche Perspektive, ja, über allem, es geht weiter. Ja. Die Freude, von der hier die Rede ist, das ist ja nicht so eine Freude, die da die Korken knallen lässt, sondern es ist etwas ganz Stilles, was Tiefes, was Grundlegendes. Das Bewusstsein, dass unter diesem ganzen Hin- und Hergerissen sein, unter allen Bedrängnissen, unter allem Leid, dass da ein tiefer Sinn liegt. Nicht in dem Sinn, dass alles Sinn macht, sondern dass es da einen Sinn gibt. Amen.